Alexander Noyon, Thomas Heidenreich, Existenzielle Perspektiven in Psychotherapie und Beratung. Welchen existenziellen Themenfeldern sind Sie in der Praxis begegnet? Wie thematisieren Sie die in dem Buch? Wie lässt sich das herunterbrechen auf Do's und Don'ts?
Also Themen, die wir so in der Praxis am häufigsten haben, sind sicherlich Sinnprobleme. Die kommen mit am häufigsten vor. Und Todesängste, das sind so die beiden auch unmittelbar am ehesten benannten Themenbereiche. Also wir machen das in dem Buch ja, dass jedes Kapitel mit Do's and Don'ts endet. Da sind wir am stärksten im Kompromisssinne unterwegs. Das ist unser Wunsch gewesen, ja, Therapeuten was sehr Klares an die Hand zu geben. Aber bei keinem anderen Thema stößt das so sehr an seine Grenzen wie bei diesem. Also in unseren anderen Büchern, zum Beispiel bei Thomas Heidenreich, Soziale Phobie, oder auch bei unserem vorigen Buch.
Schwierige Situationen in der Psychotherapie.
Richtig, genau. Ne? Da konnte man das wirklich einfach handhaben, weil diese Rezeptvorgehensweise im Wesentlichen zumindest überzeugend auch ist. Ja?
Frage an Sie beide. Welchen weißen Fleck füllt dieses Buch, Existenzielle Perspektiven in Psychotherapie und Beratung? Was hätten Sie von diesem Buch gehabt?
Also nehmen wir an, es kommt ein Patient in Therapie mit einer Depression, 40 Jahre alt. In der Exploration ergibt sich sehr genau, und ich glaube, wir vertreten beide die Meinung, dass sorgfältiges Diagnostizieren auch nach gängigen Standards absolut notwendig und sinnvoll ist. Wir stellen fest, dieser Mann leidet unter einer mittelgradigen depressiven Episode. Ihm ist was passiert. Er hat die letzten Jahre jeweils 12 Stunden pro Tag gearbeitet bei einer Bank und stellt im Laufe der Zeit fest, dass er immer erschöpfter wird, gesteht sich das Ganze aber nicht ein, und plötzlich eines Morgens ist er einfach fertig mit der Welt, sagt, ich kann den Job nicht mehr machen, stürzt aus dem Büro und überlegt, was er jetzt macht und kommt dann in die Therapie. Und ich glaube, zunächst mal in der Therapie haben wir mit diesen weißen Flecken der Existenz gar nichts zu tun. Also wir würden schauen, was ist das Problem, würden einen Therapieplan erstellen, und dieser Therapieplan könnte zunächst mal sehr gewöhnlich aussehen, also könnte sein Aktivitätsaufbau oder bei diesem Menschen, was Arbeit angeht, Aktivitätsabbau, könnte heißen kognitive Therapieelemente oder was immer relevant ist. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt würde sich dann die Sinnfrage stellen, also was ist dir eigentlich wichtig in deinem Leben, was hast du die letzten Jahre gemacht, wie möchtest du die, wir wissen nicht, wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte deines Lebens, wie möchtest du die leben? Was ist bedeutsam? Und das sind Fragen, die sich in einer akuten Depression in der Regel nicht sehr gut stellen lassen. Das ist so ein, ja, Hin und Her. Und der weiße Fleck wäre dann eben gekommen, wo die Frage ist, wie soll das Leben wirklich aussehen? Wie geht es weiter? Welche Schritte möchte ich machen? Was möchte ich verändern?
Da bieten Sie die philosophischen Gebäude, da bieten Sie die Aussagen verschiedener Philosophen an. Welche zum Beispiel?
Gerade in der Verhaltenstherapie, wenn wir jetzt mal diese Gruppe nehmen, und das sind die momentan am häufigsten ausgebildeten Therapeuten, die bekommen Manuale geliefert, die werden in ihren Workshops ausgestattet mit Fachwissen und werden mit einem Bild letztlich ausgestattet. Patient kommt zu dir, hat ein Problem und du hast die Lösung. Also du hast genau das zu bieten, was der Patient auch will. Wenn Menschen mit existenziellen Themen kommen, mit dem, was wir in unserem Buch versuchen zu erarbeiten, dann ist es so, dass der Therapeut in aller Regel eben genau das nicht zu bieten hat, was der Patient will. Ja, wenn ein Patient kommt, der sterben muss, dann kommt er zum Therapeut, weil er am Leben bleiben will. Und das kann ich ihm nicht geben. Ja, wenn ein Patient kommt, der den Sinn seines Lebens verloren hat, dann will er eine hohe, völlig unhinterfragbare Instanz, die ihm wieder einen Sinn gibt. Das kann ich ihm nicht geben. Das heißt, wir sind als Therapeuten immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen wir frustrieren werden. Und diese Frustration geht mit Hilflosigkeit bei Therapeuten einher. Und gerade Verhaltenstherapeuten lernen das in ihren klassischen Ausbildungskursen nicht. Die lernen da, du weißt Bescheid und du musst nur genug Fachwissen haben und dann ist das schon zu machen, das Problem. Ja, so. Und das ist, denke ich, auch ein Stück weißer Fleck, den wir hier füllen, indem wir den Therapeuten an die Hand nehmen und sagen, hier, keine Panik, Du wirst die Leute frustrieren, du hast eigentlich nur eine zweitbeste Lösung und nicht die beste Lösung, aber immerhin, ja, die hinzuhalten, die anzubieten und sich da nicht wegzuducken, das ist sehr, sehr, sehr viel wert für die Patienten und das ist ja auch unsere Erfahrung, wenn dieser erste Frust darüber, dass ich dem Patienten nicht seinen Sinn geben kann, wenn dieser erste Frust abgeklungen ist, dann kann das Arbeiten losgehen. Aber dazu brauche ich als Therapeut an dieser Stelle Mut zur Lücke, Mut zu akzeptieren, dass ich jetzt auch im Dunkeln tappe, wie Yalom das sehr schön sagt. Jetzt komme ich auf Ihre Anfangsfrage zurück, so was sind so Botschaften von Philosophen? Ich bin zwar kein Philosoph, sondern einer unserer wichtigsten therapeutischen Lehrer. Yalom sagt in irgendeiner seiner Schriften, dass sowohl Patient als auch Therapeut in Bezug auf diese Fragen eigentlich im Dunkeln tappen, also beide sich darin gar nicht unterscheiden. Und der wichtigste Unterschied ist der, dass der Therapeut weniger Angst hat und deswegen eben mutig dieses Dunkel erforschen kann. Und das ist das, worum es geht. Und das ist das, wozu wir Therapeuten ertüchtigen möchten, sich mit ihren Leuten ins Dunkle zu wagen.
Welches sind die großen Sinnfragen, die sich in einem psychotherapeutischen Setting stellen, mit denen Sie hilflos einmal umgegangen sind, angefangen haben zu lesen, miteinander zu sprechen. Ihre Mini-Balint-Gruppe geht ja schon seit Jahren, wenn ich diese Freundschaft so interpretiere, zwischen Heidenreich und Noyon. Und die Frucht, das Ergebnis dieser Reflexion liegt dann zwischen Buchdeckeln vor uns. Was hätte dem Thomas Heidenreich geholfen, dass sein Therapeut jetzt in die Grundlagen von Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Buber, Karl Jaspers, Paul Tillich, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus eingeführt worden ist, im Gegensatz zu dem Studium an der Universität, wo er keine Zeit dafür hatte?
Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt diese ganzen Philosophen und ihre Lehrgebäude und die brillanten Splitter, die vielleicht da drin liegen, kennenzulernen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es kann eine Vermeidung sein, wenn wir als Therapeuten uns jetzt auf eine Art intellektualisierende Debatte einlassen. Deshalb glaube ich, dass es für mich als Therapeuten hilfreich ist, diese verschiedenen Positionen zu kennen. Und allein von den Namen, die Sie genannt haben, haben wir eine unglaubliche Spanne. Schon die ersten beiden, Søren Kierkegaard, ein christlicher Denker, ein Theologe, der sich mit diesen Fragen wirklich sehr fundiert auseinandergesetzt hat. Und im Gegensatz dazu Friedrich Nietzsche, vielleicht gar nicht minder religiös, aber dem Glauben sehr abgeneigt in seinen ganzen Facetten.
Wie wirkt es sich denn aus, wenn ein Therapeut angemessen und mit einem existenzphilosophischen und auf die existenzielle Psychotherapie bezogenen Hintergrund reagieren kann? Fällt Ihnen da ein Moment aus Ihrer therapeutischen Arbeit an, Alexander Noyon?
Ja, also erstmal eine allgemeine Bemerkung dazu, wie es sich auswirkt, wenn man sich mit diesen Denkern befasst hat. Das sollte dazu führen, dass man merkt, wie Thomas es auch gerade schon sagt, es gibt nicht eine einzige Lösung, sondern es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, ohne dass auch nur eine einzige davon mehr wert wäre als die anderen im Sinne eines richtig falsch. Das gibt es hier nicht und das ist eben für uns besonders wichtig. Also wir beide zum Beispiel wissen, wie man eine Exposition richtig macht. Da gibt es richtig und falsch. Aber wir beide haben keine richtige Antwort auf Sinn des Lebens oder würden sagen, irgendeine andere Antwort, die jemand für sich gefunden hat, ist falsch. Das heißt, wir haben aus der Auseinandersetzung mit diesen Denkern einen Perspektivenwechsel. Weg vom richtig-falsch, weg vom ich weiß es und du weißt es nicht, hin zum ich habe eine Palette von Ideen. Eine ist so gut wie die andere, vielleicht hast du noch eine, wunderbar. Lass uns alles zusammen betrachten und schauen, was eine tragfähige Lösung daraus werden könnte. Ja? So, und das konkret angewendet bedeutet, dass man mit einem einzelnen Patienten sich wirklich auf den einstellend mit ihm auf die Suche geht, was sind die Bedingungen deines Lebens? Also sehr konkret muss man erstmal erfassen, in welchem Kontext bist du drin, was sind alles deine Bedingtheiten, das heißt persönliche Talente, aber auch persönliche Grenzen, Umweltfaktoren und so weiter. Alles, was für diejenige Person, mit der ich zu tun habe, relevant ist. Und was ist jetzt in diesem Rahmen der für dich möglichst tragende Lebensentwurf? Völlig frei von, was ich selbst vielleicht für richtig und falsch oder für funktionierend und nicht funktionierend halte, weil diese Übertragungen eben nicht zulässig sind. Ich bin da zwar als Ideengeber mitunter dabei, habe aber nie Ideen von besonderer Durchschlagskraft, so wie zum Beispiel ich eben weiß, wie man eine Exposition macht. Da kann ich psychoedukativ meinem Patienten erklären, so und so läuft's. In der Regel wird es auch da etwas anders ablaufen, aber vom Wissenslevel her ist das eben hier so der Fall. Aber hier ist es nicht so.
Fazit: Die Botschaft Ihres Buches in einer Nussschale.
Ja, diese Nussschalensätze sind immer die am schwersten zu formulierenden. Aber ich glaube, die Nussschale wäre, egal mit welchen Schwierigkeiten wir in Psychotherapie und Beratung zu tun haben, diese existenzielle Dimension liegt immer drunter und wir dürfen und sollten sie nicht ignorieren, sondern wir sollten uns dessen bewusst sein, dass Menschen eben in erster Linie sinnerlebende oder sinnsuchende Wesen sind, die sich mit dem Leiden, das unserer Existenz inhärent ist, herumschlagen, die Freuden, die mit unserem Leben einhergehen, genießen können, und wir müssen diese Sachen einfach betrachten, gemeinsam mit unseren Patienten und Klienten, wo immer wir arbeiten.
Ja, Fazit ist: Therapeuten, nehmt zur Kenntnis, das Leben ist häufig dreckig und schmutzig und ungerecht, fies und gemein, unberechenbar, unkontrollierbar, und Patienten stehen da genauso wie ihr auch voll mittendrin. Was ihr ihnen hauptsächlich bieten könnt, ist das Durcheinander, in dem sie sich gerade befinden, die Patienten, offen zu betrachten, angstfrei zu betrachten, dem auch zuzustimmen und nicht in irgendeine Illusion sich verfangen zu lassen. Ich muss denjenigen retten können, ich muss sein Leben gerade biegen können, sodass es ein widerspruchsfreies Leben ist, ein Leben ohne Nöte und ohne Grenzen und so weiter. Also wogegen wir uns beide, Thomas und ich, ausdrücklich wenden, ist eine Anything-Goes-Strategie. Es ist nicht alles möglich. Ich kann als Therapeut nicht alles bereitstellen und muss auch meine eigenen Grenzen anerkennen. Ich muss die Grenzen, die die Welt uns setzt, anerkennen. Und wem das gelingt, wem das als Therapeut gelingt, das ernst zu nehmen und vor diesem Hintergrund mit seinen Patienten angstfrei und ohne sich unter Druck setzen zu lassen, zu arbeiten, der wird eine große Befreiung erleben. Der wird eine Befreiung erleben, dass er sich traut, über diese Dinge mit seinen Patienten zu sprechen und nicht mehr die Not verspürt, dem irgendwie auszuweichen und die Therapie auf sogenanntes sicheres Gelände zu zerren, wo er sich wieder in technische Manuale retten kann.